Ist euch das klar, dass das die letzte reguläre Folge der Saison ist?
Es ist mir deshalb klar, weil wir haben hier Tabellenplätzchen. Wo sind sie denn?
Nein.
Ist ja gar nichts gebacken worden.
Janni, was ist denn los?
Ja, ist, ist ja nicht Weihnachten.
Ah, okay.
Wir hatten die Tabellenplätzchen an Rückrunde, also zum Hinrundenende oder
ganz genau. Ja. Am 23.12.
Aber wenn du jetzt schon Plätzchen ansprichst, jetzt wollte ich das eigentlich später erst machen, aber wir haben Post bekommen von Alemannia Aachen. Im Rückblick auf die letzte Folge einen langen Brief, den kannst du ja mal vorlesen.
Okay, das ist wirklich von Alemannia Aachen.
Ja klar, das ist offiziell mit Stempel, wie du unten siehst.
Ich lese das vor, da steht irgendwas am Ende. Lieber Tobi Schäfer, es ist uns selbstverständlich nicht entgangen, dass du nach einem intensiven Zweikampf mit einer Werbebande bei uns auf dem Tivoli zu Boden gegangen bist. Spaß beiseite. Wir sind natürlich sehr froh, dass es dir nach dem Zusammenstoß besser geht. Wir haben als Aufmunterung für dich und die geschätzten Kollegen des 4:3 Podcasts dennoch eine kleine Aufmerksamkeit unseres Partners Nobis Printen beigelegt. Wir hoffen, dass es euch schmeckt und dass wir euch bald wieder auf dem Tivoli begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei der kommenden Folge des Podcasts, der dann bestimmt besten Folge aller Zeiten. Sportliche Grüße vom Tivoli, deine Alemannia aus Aachen. PS, Thomas Wagner als Bachelor. Da gehen wir mit.
Sehr stark.
Ah, schön.
Also Plätzchen haben wir.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was war.
Das sind Aachener Printen.
Toll.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Das sehr aufmerksam.
Tolle Aktion von der Alemannia.
Gott sei Dank haben die Klasse gehalten.
Ja, schön.
Ja.
Guck mal, das habt ihr nur mir zu verdanken, weil ich meinen Kopf hingehalten habe sozusagen. Wollen wir ein Tütchen aufmachen? Wir haben ja sonst nichts.
Ja, wir haben sonst nichts. Komm, die machen wir auf.
Ne? Heute Morgen wie bei armen Leuten hier.
Ja, aber isst du nicht gerne Printen?
Doch, gerne. Aber ich sag, wenn die jetzt die Alemannia nicht geliefert hätte, dann hätten wir arme Leute gewesen.
Super. Das ist nämlich auch. Dankeschön, aber auch ein toller Brief.
Ja. Mhm.
Vor allem so ganz offiziell mit Stempel.
Das hat
mir aufgefallen. Ganz wichtig, da noch den Alemannia-Stempel drauf zu machen.
Das hat richtig Stil.
Ja. Hm? Toll. Dankeschön. Und ja, also
Gebäck geht immer.
Ganz ehrlich, wenn die Alemannia das vorgibt, dann machen wir es. Die beste Folge aller Zeiten.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid gegrüßt, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 78 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal, mit allen vier am Tisch dieser Straßburger Studios. Wir beginnen mit dem, der überall da ist, wo was los ist, permanent unterwegs, unser Papamobil, Thomas Wagner. Der nächste gehört auch einer Weltreligion an, und zwar dem Christiantum. Es ist Christian Straßburger. Und dann haben wir noch einen, der macht hier immer die Ablaufpläne für die Sendungen und auch für diesen Podcast. Für uns ist das die Heilige Schrift und die kommt immer von Yannick Barkic.
Wunderschönen guten Morgen, danke.
Mein Name ist Tobi Schäfer, herzlich willkommen zu dieser regulär letzten Folge der Saison.
Das ist der Kardinal von Köln.
Ja, bist du es?
Ich oder Strassi?
Ne, du.
Ich jetzt?
Ja.
Aber das ist doch Rainer Maria.
Nein, aber du, wie du so sprichst, du hast etwas davon.
Guck mal, Veggie, das sind gleich zwei Printen auf einmal, die du isst.
Ich habe auch Hunger. Ja.
Doppelprint. Wir haben ein volles Programm heute und vor allem haben wir
ein volles Haus
auch. Unser Wartezimmer platzt schon aus allen Nähten. Ich denke, wir nehmen ihn dann auch direkt dazu.
Bitte.
Denn es ist schließlich derjenige, der seit dem Wochenende die Drittligameisterschaft auf seine Visitenkarte schreiben kann. Der Trainer von Arminia Bielefeld ist unser erster Gast heute. Mitch Kniert ist in der Leitung. Hallo Mitch.
Moin, hi, grüßt euch.
Moin.
Wunderschönen guten Tag.
Heißt der nicht Michel?
Ja, aber nur, wenn Moin mir telefoniert.
Na gut.
Du heißt natürlich Mitch und bist bei uns in der Sendung, weil du bei uns ein Mitch-Spracherecht hast. Der war gut, oder?
Wow.
So geht das hier los.
Wir haben alle schon getrunken.
Das ist nicht schlecht.
Wir haben schon Printen aus deiner Heimat bekommen, aus Aachen, also fast deine Heimat. Du bist ja aus Eschweiler, glaube ich, ne?
Ja, man sagt immer Eschweiler, ich bin Eschweiler geboren, ich komme normalerweise gebürtig aus Höngen, das ist ein kleiner Ort bei Alsdorf, also wenn man mich fragt, bin ich Aachener.
Hui.
Aber sind Printen ein Ding oder ist das eher so gar nichts dann?
Nee, absolut nicht, okay. Gar nicht. Zentis-Marmelade ist lecker, aber ansonsten, die Printen sind nicht so mein Ding.
Was war am Wochenende sonst noch so lecker? Wie habt ihr die Drittligameisterschaft gefeiert?
Ehrlich zu sagen, ganz entspannt, wir waren noch alle zusammen was essen. haben ein bisschen was getrunken, aber es ist nicht so gewesen, dass wir irgendwie feiern waren oder sonst was. Das ist eher ein bisschen entspannter geblieben.
Ja, wir haben uns ja Samstag auch gesehen und ich hatte auch den Eindruck, so die ganz große Luft war ja schon raus. Also das habt ihr wahrscheinlich in Unterhaching hauptsächlich gefeiert und nach Abpfiff war sofort wahrscheinlich schon Berlin im Fokus, ne, jetzt am Samstag.
Ja, es hört sich immer so blöd an, wenn man Meister wird, aber wir haben es echt nicht so krass gefeiert. Da war der Aufstieg eine Woche vorher viel emotionaler. Jetzt wusste man natürlich auch, Berlin steht noch vor der Tür und dann muss man sich ein bisschen straffen, weil ja, das wird ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel werden.
Aber emotional war es ja trotzdem. Ich habe dieses Video gesehen bei Social Media, was ich richtig toll fand von den Fans, die dann kniend rausgerufen haben, als du gewählt wurdest oder ausgezeichnet wurdest zum Trainer der Saison. Was für eine Achterbahnfahrt, ja auch emotional. Wie hast du das alles wahrgenommen und auch die Auszeichnung? Ich meine, das findet sicherlich einen schönen Platz bei dir zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist eine Auszeichnung fürs Trainerteam. Da gehört ja nicht nur eine Person dazu, sondern wir sind da mehrere Personen. Das heißt, es ist eine Auszeichnung für uns alle im Trainerteam. Habe mich extrem gefreut, vor allem, ja, es war ja auch wirklich viel Kritik dabei. Mael wurde auch Spieler der Saison. Auch bei ihm gab es ja einige Kritik und im Endeffekt, ja, haben wir, ich glaube, alle Preise, die es gab in der dritten Liga abgeräumt. Newcomer leider nicht. Aber war auch hochverdient, muss ich sagen. Habe ich auch gewählt, Elmaner. Deswegen, also kann man sehr zufrieden sein und ja, dass die Ostwestfalen Humor haben, ist mir auch neu. aber haben sie auf jeden Fall bewiesen und hat meinen Humor auf jeden Fall getroffen.
Mitch, mich würde mal interessieren, Jürgen Klopp, der hat nach der Meisterschaft 2011 damals mit Dortmund gesagt, es war seine erste, da hat er gesagt, es fühlt sich ganz anders an, als ich mir das vorgestellt habe, weil in dem Moment, als es dann klar war, ist so viel von ihm abgefallen, dass er irgendwie so ein Stück weit leer war und dann kam dieses Gefühl, was erreicht zu haben, vor allen Dingen über den Sommer. Jetzt ist es ja bei euch eine spezielle Situation, du hast was Riesiges erreicht und du hast noch was Riesiges vor der Brust, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wie ist denn deine Gefühlswelt, wenn du jetzt einfach mal so ganz ruhig in dich reinhorst? Ist es bedingungsloses Glück? Ist es irgendwie so ein bisschen Unruhe? Denkst du, ich würde es gerne mehr genießen? Wie ist es gerade?
Ja, im Endeffekt ist es relativ entspannt. Genießen kann man vielleicht, ja, einen Tag, das hört sich wirklich immer blöd an, aber es ist wirklich so, wenn du noch ein Finale in Berlin vor der Brust hast, dann kannst du ja nicht irgendwie jetzt runterfahren oder kannst irgendwas genießen, sondern die Saison geht ja weiter. Also du genießt ja auch nicht am 30. Spieltag, wenn du Erster bist, sondern erst hinten raus. Das heißt, wir sind jetzt Meister geworden, was wirklich mega ist. Aber jetzt kommt ja das nächste Highlight mit Berlin, wo, glaube ich, alle Arminen seit 120 Jahren drauf warten. Deswegen ja, gilt es da nicht irgendwie runterzufahren, sondern das, was ich auch zuvor gesagt habe, den Fokus hochzuhalten und dann in Berlin nochmal liefern.
Das ist ja auch sehr analytisch. Habt ihr für euch im Trainerbüro auch schon mal darüber nachgedacht, was war denn so der entscheidende Turnaround? Wo hast du gewusst, okay, jetzt läuft es in dieser Bahn, wo ich mir das immer vorgestellt habe? Wir wussten ja aus Ferl, was deine oder eure Art Fußball angeht, aber irgendwie ist das noch nicht am Anfang so angekommen bei Arminia Bielefeld. Gibt es da so einen Moment, ein Spiel oder vielleicht ein Training, irgendwas, wo du wusstest, jetzt läuft's?
Also erstmal ist es auch ein bisschen komisch für mich mal zu hören. Ja, der hat sein Spielstil umgeändert. Ich meine, ihr seid alles Drittliga-Experten. Ich glaube, ihr wisst, dass wir in Ferl ziemlich ähnlich gespielt haben. Das heißt, wir haben nicht wirklich was umgestellt, sondern es hat halt ewig lange gedauert. Es war ein langer Prozess. Wir mussten immer wieder umstellen, damit wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt gerade sind. Und wenn ich so Momente in der Saison zusammenfasse, dann war es, glaube ich, einmal Sandhausen, wo wir ein super Spiel gemacht haben. Ich glaube, wir hätten 15-0 gewinnen müssen und haben 1-0 verloren, wo dann wirklich wieder Kritik aufgekommen ist. Aber das war so ein Spiel. Ich bin nach Hause gefahren im Bus, war eine längere Busfahrt, wo du echt gesagt hast, kritisieren kannst du heute gar nichts. Und das ist halt schon mal als Trainer sehr viel wert. Beide Stürmer haben nicht getroffen. Damals war es Ulrikes und Gudowski, die wirklich 300-400-prozentige pro Spieler vergeben haben. Aber im Endeffekt habe ich das eher positiv gesehen. Und ich glaube, so ein Schlüsselmoment war das Spiel gegen Saarbrücken. Wir wussten, wenn wir verlieren zu Hause, dann hast du 10 Punkte Rückstand auf Saarbrücken. Und dann weißt du eigentlich, dass es schon sehr, sehr schwer wird, da nochmal diese Punkte aufzuholen. Das waren so zwei Schlüsselmomente. Und dann natürlich, mit dem Pokalsieg gegen Leverkusen läuft es dann wirklich ja, wie aus einem Guss.
Wie ist es denn eigentlich für dich? Du hast dich ja jetzt auch so in den Fokus gespielt. Ich gehe mal davon aus, dass es dass es Vereine gibt, die sich bei deinem Berater melden, erste, zweite Liga oder bei dir selbst direkt. Ist das gerade im Moment so ein bisschen ein Schlaraffenland? Du hast 2 Jahre lang gebraucht, um dieser Mannschaft so richtig, nee, du hast viel weniger gebraucht, aber jetzt ist die Mannschaft in der Blüte, deinen Stempel hier aufzudrücken. Und jetzt als Trainer sich so zu verwirklichen, ist das mehr wert, als vielleicht zu sagen, okay, ich verdiene ein bisschen mehr Geld und bin bei einem etablierten Zweitligisten?
Ja, so will ich eigentlich gar nicht denken. Ich bin hier sehr zufrieden und ich fühle mich jetzt nicht irgendwie im Schlaraffenland. Ich habe mich auch vorher schon wohlgefühlt. Genauso, wo halt die ganze Kritik da war, da habe ich mich auch nicht wie in der Hölle gefühlt. Das heißt also, in beide Richtungen geht es ja im Fußball ganz, ganz schnell. Aber wenn du halt wirklich an eine Sache glaubst, und das haben wir im Trainerteam immer gemacht, das hat das Umfeld hier, zumindest das nähere Umfeld, auch immer gemacht. Ja, und dann kannst du einfach ruhig arbeiten. Und ich glaube, diese ruhige Arbeit macht es im Trainerteam viel, viel einfacher, dann auch eine Spielidee reinzubekommen. Und vor allem die Mannschaft merkt dann auch, dass man überzeugt ist. Und ja, jetzt auch mit der Verlängerung von Stefano, glaube ich, merkt man auch, dass der Verein jetzt hier auch nicht die guten Spieler gehen lässt, sondern dass wir da gerade auch dran sind, nochmal die Verträge zu verlängern. Wir wollen hier was aufbauen und das ist auch gerade das Thema bei uns.
Aber wird das jetzt, also ich meine, wir sprechen gleich nochmal ausführlich über Berlin, aber jetzt schon mal auf die neue Saison geblickt. Das wird natürlich eine Herausforderung, weil ihr müsst euch ja punktuell verstärken, um einfach in der zweiten Liga auch bestehen zu können. Aber du musst dann natürlich gleichzeitig verdienten Spielern, die euch zum Aufstieg geschossen haben, sagen, es wird ein bisschen härter, ne? Hast du da irgendwie Respekt vor der Aufgabe, das zu vereinen?
Ja, ich glaube, genauso wird es kommen. Also wir müssen den Stamm halten und müssen dann halt oben in der Spitze uns verbessern. Aber die Leute, die es ja wirklich gewuppt haben, die sind ja wirklich spitze in der dritten Liga. Warum sollen die dann noch nicht, ich sag mal, im Mittelfeld in der zweiten Liga können? Das ist ja genauso für mich als Trainer oder für mein Trainerteam ist alles Neuland, zweite Liga. Auch wir müssen uns da zurechtfinden. Die dritte Liga kennen wir in- und auswendig. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, um ehrlich zu sein, waren wir auch die Einzigen, die dritte Liga kannten. Hier im Umfeld kannte es keiner. Keiner hat Arminia Bielefeld in der dritten Liga gesehen. Hat man auch immer wieder so zu spüren bekommen. Das ganze Trainerteam hat seit Jahren in der dritten Liga gearbeitet. Wir kannten viele Spieler. Und ja, das hat, glaube ich, auch vieles einfacher gemacht. Jetzt in der zweiten Liga ist natürlich alles schwieriger. Es ist eine neue Liga. Aber wir sind als Meister aufgestiegen. Das heißt, wir haben eine Top-Drittligamannschaft. Und ja, ich glaube, Magdeburg hat es vorgemacht, Elversberg hat es vorgemacht, dass die den großen Stamm gehalten haben. Vielleicht kann man auch, oder muss man auch ein, zwei Spiele abgeben, die vielleicht gute Angebote haben. Das kann auch immer passieren. Aber da muss man halt in der Spitze und nicht 10 neue, sondern vielleicht nur 4, 5 neue holen. Und dann ist es, glaube ich, im Endeffekt, dass der Stamm zusammenbleibt und dass man dann halt ja in der Spitze nochmal ein paar Verbesserungen dazu holt. Und dann kann man, glaube ich, in der zweiten Liga auch bestehen.
Wird für dich auch nicht so einfach mit Sachen Spielbeobachtung, ne? Normal grast du ja jedes Stadion ab. Dann werden jetzt aber die Strecken weiter in der zweiten Liga.
Ja, aber Deutschland ist ja nicht größer geworden, dadurch, dass wir aufgestiegen sind. Wäre mir jetzt neu, dass die Landkarte jetzt neu gemalt wird.
Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Viele NRW-Clubs hattest du hier in der Nähe.
Ja, auf jeden Fall. Sind ein paar Clubs, die sind weiter weg, aber die Fahrten macht man natürlich gerne und an meiner Herangehensweise wird sich definitiv nichts ändern.
Und bei vielen dieser Fahrten hast du dir vielleicht auch gedacht, boah, den Wörl, ne? Was ist das für ein geiler Kicker? Und wie hat er sich entwickelt? Es wäre schon schön, wenn der eigentlich in Bielefeld bleiben würde. Jetzt hat er auch in Unterhaching bei Alex Küpper gesagt, er ist Hannoveraner, da muss er jetzt zurück oder er steht da unter Vertrag. Gibt es wirklich keine Hoffnung, kein Szenario? Ich nehme mal an, Bielefeld geholt den Pokal, dann kann man ja sogar mit Europa ankommen bei den Gesprächen. Oder hast du vielleicht doch noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass Wörl auch in der nächsten Saison noch das Arminia-Trikot trägt?
Ja, ich habe auf jeden Fall eine Hoffnung. Ich glaube auch, wir werden alles tun, damit es dann so kommt. Hat bei uns eine überragende Saison gemacht, war letztes Jahr auch schon einer der Schlüsselspieler. Er war natürlich noch jünger als jetzt, hat aber einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Klar, wir werden natürlich alles tun, um den Jungen bei uns zu behalten. Er fühlt sich wohl, wir wollen ihn natürlich hier halten. Und das sind schon mal 2 gute Argumente. Den Rest müssen andere Parteien erklären. Aber ich glaube, es steht außer Frage, dass wir den Jungen gerne hier sehen würden.
Ich komme hier gar nicht hinterher mit dem Aufschreiben. Es sind so viele tolle Zitate.
Ich muss alle gleich weitermachen. Weil der Malik hört zu und sagt sich, jetzt sagt er das auch noch.
Ich will eigentlich vorausblicken
auf
Berlin,
jetzt.
Weil das ist ja auch für uns eine große Reise. Das ist ein ganz großes Event auch. Ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, das ist ja für euch alle neu. Und es wird ja an diesem Samstag, es wird ein so aufgeladenes Spiel werden. Da werden Helikopter über dem Stadion fliegen. Es ist ja so was Großes. Wie bereitet man eine Mannschaft darauf vor, wenn man gar nicht weiß, was da eigentlich am Samstag passiert, weil viele sagen ja auch, Bielefeld spielt nicht auf der Alm, der Faktor geht verloren und in Berlin haben sie keine Chance gegen den VfB.
Ja, soweit wie ich weiß, spielt Stuttgart auch nicht zu Hause. Das heißt, auch die haben kein Heimspiel. Deswegen, wir bereiten uns genauso vor wie auch die anderen Spiele. Und der Faktor Ungewissheit spielt natürlich da auch eine große Rolle. Also auch ich als Trainer habe so ein Stadion von unten noch nie gesehen. Ich kenne das Stadion, ja, als Zuschauer. Ich war mal vor, 20 Jahren da, habe mir Pokalfinale angeguckt, damals Aachen gegen Werder Bremen. Aber ansonsten ist das für mich auch alles Neuland. Wenn die Nationalhymne kommt, kenne ich das von der Bundeswehr-Nationalmannschaft, wo ich gespielt habe, aber da waren es teilweise dann 20 Zuschauer. Ansonsten ist alles halt neu. Trotzdem freuen wir uns darauf. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns hier von der Atmosphäre irgendwie erdrücken lassen, weil die Jungs haben richtig Bock drauf, das ganze Trainerteam hat Bock drauf, ganz Arminia hat Bock drauf. Ja, und ich glaube halt, dass wir gut vorbereitet sind, oder ich weiß, dass wir gut vorbereitet sind, und alle freuen sich auf den Tag.
Gibt es eigentlich, sorry, irgendwie jemanden, wo du dir einen Ratschlag holst? Ich meine, vielleicht kennst du irgendeinen Trainer, der war schon mal in Berlin, mit dem du gesprochen hast, oder lässt du dich da einfach drauf ein?
Also wir lassen uns alle einfach drauf ein. Wir haben uns jetzt keine Ratschläge geholt. So viele Leute kenne ich auch nicht, die im Finale gespielt haben. Ich habe einmal kurz mit Benny Halstenberg gequatscht, weil der Bruder hat das ja dann mit RB schon geschafft. Der sagt einfach, genießt es, wird ein geiles Event und nicht nur für die Leute, die am Platz stehen, sondern für alle drumherum.
Ja, wir werden ja auf jeden Fall auch hinfahren und das alles begleiten. Hashtag 4 fahren nach Berlin. Und ihr fliegt am Freitag ja dann erst. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit, wie ist die Woche bis dahin? Weil ihr habt bisher bei allen Erfolgen, seid ihr ja immer total normal im Alltag geblieben. Das war ja vielleicht auch genau eure Stärke und warum ihr dann immer weiter so performen konntet. Das heißt, man muss eigentlich gar nichts anders machen jetzt bis Freitag und Samstag?
Ja, genau. Man hat natürlich ein paar Termine mehr. Das Gute ist, es ist wirklich ein Riesenvorteil, dass wir eine Woche vorher aufgestiegen sind. Das heißt, wir konnten in der letzten Woche schon ganz, ganz viel abarbeiten von den Medienterminen. Dadurch, dass wir halt in Haching aufgestiegen sind, haben wir diese Woche auch genutzt, um da halt viel fertig zu machen. Das heißt, diese Woche ist es relativ entspannt und trotzdem kommen natürlich ein paar andere Sachen dazu. Auch ja, das Training dann vorher noch im Stadion ist ja für uns auch neu, kennen wir so auch nicht. Und ja, aber ich glaube, dass die Woche jetzt nicht groß anders ist, dass wir uns nicht anders vorbereiten. Das heißt, alles bleibt beim Alten. Klar ist natürlich, die Nebengeräusche werden noch größer. Aber das, was du gerade gesagt hast, wir müssen bei uns bleiben und dann halt auch entspannt in die Sache reingehen.
Wahnsinn. Bielefeld in Berlin.
Gut, Mitch, dann vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir eine tolle Pokalwoche, drücken euch natürlich ganz doll die Daumen und sind da dann vielleicht bei was Historischem dabei. Wenn ihr den Pokal holt, das wird wirklich einmalig.
Und wenn du Zeit hast, kommst du am Freitag noch beim U19-Finale vorbei. Bremen gegen Karlsruhe.
In Potsdam habe ich gehört, ne? In Babelsberg, oder?
Ja, genau.
Karl Liebknecht, ja, genau.
Und so Tennis, glaube ich, auch nicht weit weg da davon. Deswegen, also vielleicht werde ich da sein.
Beobachten. Ansonsten sehen wir uns nachts um 3 auf eurer Pokalparty.
Genau so ist es. Und was habe ich dir gesagt? HSV steigt auf, richtig?
Ja, hast du mir auch gesagt. Das hast du mir schon vor ganz langer Zeit gesagt. Dankeschön.
Kannst du uns noch die Lottozahlen nennen?
ja, aber die behalte ich mal für mich, weil den Gewinn teile ich da nicht.
Sehr gut.
Mitch, vielen Dank. Liebe Grüße an die Mannschaft. Eine schöne Woche euch.
Mach ich. Danke euch. Bis dann. Ciao.
Bis danke. Ciao. Tschüss. Wahnsinn, da ist schon direkt so ein Zug drin. Er ist kurz vorm Training. Kann mir vorstellen, dass die gleich richtig schwitzen werden.
Aber was ich echt bei ihm, das muss man ja wirklich mal sagen, weil wir ja auch viele Trainer sehen und oft hast du ja das Gefühl, da kommt jemand, der ist ein bisschen anders, dann nutzen sich Dinge wieder ab. Was sich bei ihm überhaupt nicht abnutzt, ich finde, der hat so die einzigartige Fähigkeit, Sachen ganz kompakt in einem Satz zusammenzufassen. Das ist eine Riesenstärke. Der labert nicht rum und eigentlich ist alles, was der sagt, druckfest und du denkst, aber Plattitüden
auf den
nicht,
Punkt
ne?
ist der. Ja. Auf den Punkt.
Ja. Und so, dass es jeder versteht.
Ja, ja, genau.
Auch wir.
Ne? Also. Ne, ist echt eine große Fähigkeit, muss man echt mal sagen.
Eine Sache muss ich noch erwähnen in Bezug auf Kniat, weil wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen den Pulli verschenkt oder verlost und der Sebastian Seppo Russa aus Saarlouis, der hat den ja damals gewonnen und der hat den ja weiter versteigert. Und der hat den jetzt für einen Wert von 160 Euro weiter versteigert an einen Arminia-Fan, also etwas Gutes sogar noch getan, weil das ging an die Kinderkrebshilfe. Er hat nochmal 40 Euro oben drauf gelegt, das heißt 200 Euro hat dieser Arminia-Pulli eingebracht. Schön. Das wollte ich hier nochmal erwähnen. Kam letzte Woche die Nachricht von Seppo, danke nach Saarlouis dafür.
Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wir haben so viele Trikots und Hoodies ja. und so, geil.
Kommen wir gar nicht hinterher. Ja. Wer auch immer jetzt noch nicht seinen Gewinn hat zu Hause, es kommt. Es kommt alles.
Ja, dann freuen wir uns auch auf die Reise nach Berlin. Können wir gleich am Ende vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Gucken jetzt aber erstmal nochmal zurück auf das Wochenende und auf das, was noch passiert ist am letzten Spieltag in der dritten Liga. Der Kampf um die Relegation war ja noch sehr spannend. Am Ende mit dem Ergebnis, dass der erste FC Saarbrücken dann doch noch Dritter wird. Christian Straßburger war der Kommentator im Stadion und wir tauchen nochmal ein in die Emotionen beim Sieg vom FCS gegen Borussia Dortmund.
Und Brücker mit der Hacke, das Tor für Saarbrücken, ein Anfang ist gemacht.
Es ist so ein Ballast, so Druck von den Schultern runtergegangen.
Die nächste Stufe im Ludwigspark ist gezogen. gezündet.
Die Stimmung war Wahnsinn. Nur so geht's zusammen als Einheit, Mannschaft und die Fans.
Patrick Schmidt steht unten, seines Zeichens Stürmer. Brünker geht raus und gibt ihm mit, Junge, mach es. Mach ihn.
Das ist natürlich irre. Du gehst irgendwie auf den Platz, versuchst dich dann erstmal zurechtzufinden.
Rabic, klasse Ball, Krüger und da ist er. Das ist ja nicht zu fassen.
So Geschichten schreibt irgendwie nur der Fußball. Ist unfassbar.
Patrick Schmidt trifft mit der ersten Ballberührung zur Führung für Saarbrücken. Das Spiel ist aus. Es ist vollbracht.
Es war so eine Anspannung die ganze Woche über. Ich hatte so ein mulmiges Gefühl im Magen. Wie spielen wir? Wie spielt Cottbus? Wie sieht es in Rostock aus?
Der erste FC Saarbrücken geht als Dritter in die Aufstiegsrelegation.
Aber was wäre der erste aus gewesen, wenn die aufgestiegen wären?
Bei denen oder bei mir?
Bei dir.
Das hat,
ich meine, ich kenne das ja, weil er ja mein Sohn ist. Du hast ja früher geschrien, wenn es dann Spaghetti mit Tomatensauce.
Nee, wenn du mir nicht im Einkaufsmarkt das gekauft hast, was ich wollte an der Kasse. Das war hochemotional, also hat man gehört, aber diese Dramatik auch in den ganzen 90 Minuten, am Anfang hast du gedacht, boah, die scheißen sich in die Hose, um es mal salopp zu sagen, dann war ich sehr unzufrieden mit der Gegentribüne allen voran im Ludwigspark, die da den Fahner nach dem ersten verdaddelten Ballkontakt sozusagen runtergemacht haben, gepfiffen haben und Unmut, das habe ich überhaupt nicht kapiert, in so einem wichtigen Spiel, dann in der besten Phase trifft Dortmund 2 durch Hetwer zum 1-0 und du hast dir gedacht, jetzt passieren wieder die FCS-Dinge wie in den letzten Jahren. Ja, und dann haben wir gerade die Geschichte gehört dieses Spiels, geht sicherlich auch in die Geschichte ein und am Ende war es dann auch verdient.
Ja, vor allen Dingen, das möchte ich auch nochmal sagen, wir fahren ja alle total gerne aus Saarbrücken. Ich finde das Stadion geil, ich finde den Verein cool, ich mag die Leute da, aber es geht mir echt auf den Sack, dieses Genöle da auf Haupt- und Gegentribüne. Mhm. Ich kann es echt auch bald nicht mehr ertragen, das sage ich mal ganz klar. Ich glaube, die waren 20 Jahre in der Versenkung irgendwo verschwunden. Jetzt sind die geworden, was, Vierter, Fünfter, Dritter im DFB-Pokal ins Halbfinale gekommen. Und es ist, außer, also die Virage muss man rausnehmen, ja, ja, das ist eine Top-Unterstützung. Es ist eigentlich... Nach dem ersten Ball, nach dem ersten Fehlpass ist es eigentlich so, wie immer. Ich kann es echt nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da steckt eine tiefe Enttäuschung in
den Poren. Aber
da steckt ja auch so viel Emotion und Leidenschaft
dahinter.
Ja,
aber dahinter. Trotzdem, es ist mir einfach zu viel. Also ganz ehrlich.
Das haben wir ja auch die ganze Woche versucht herauszufinden, wie tief sitzt dieser Stachel aus Aachen. Du warst ja letzte Woche da, Tobi, und man hat schon gemerkt, da ist sehr viel kaputt gegangen, weil man wirklich enttäuscht war. Und ich habe auch gedacht, dass das Publikum von Anfang an irgendwie mehr hinter der Mannschaft stehen würde, aber die Mannschaft hat auch fahrig gespielt in den ersten 20 Minuten.
Ja, aber genau dann brauchst du sie ja.
Ja, aber
ne?
Dann wird es doch nicht besser, wenn du da rummoserst.
Bin ich bei euch, aber trotzdem, also... die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, super viele Chancen vergeben und es war so eine Stimmung in der Halbzeitpause, du hast nicht einen Cent mehr darauf gesetzt, dass die hier irgendwie zurückkommen oder dass das hier irgendwie mit Platz 3 noch was werden könnte, eher, dass Rostock noch gewinnt in Hannover, dass sich das so nochmal wendet, das Blatt, das ist schon, also ich fand es total bemerkenswert, vor allem die Art und Weise, wie Kai Brünker das Tor macht. Kai Brünker steht für mich als Spieler, der alles andere macht außer ein Hackentor, ne? Und dann arbeitet der den mit der Hacke da rein und wie der das Ding da angezündet hat, unfassbar. Und dann diese Geschichte mit Patrick Schmidt, ich erinnere nochmal dran, der hat das erste Tor der Saison geschossen, damals unter Tränen gefühlt, sein Comeback mit Achillessehnenriss und alles. Und dann nach 17 Sekunden oder 16, also es ist einfach, ja, einfach eine schöne Geschichte.
Und dann war es ja noch glasklares Abseits.
Nee, echt?
das hat der Schiedsrichterassistent dann durchgewunken sozusagen.
Aber man muss auch sagen, es hätte auch mit dem 1-1 gereicht.
Ja, ne? Ja, klar. Nur da hat man ja gespürt, der Tag ist heute blau-schwarz. Ne? Also der Fußballgott ist ein Saarländer. Die Hacke Gottes sozusagen hat es herbeigeführt. Und klar ist, mit der Relegation jetzt, da musst du natürlich effizienter werden. Ich glaube 35 Torschüsse, 814 Ecken.
Wir hatten nur noch 20 Minuten 10 Ecken oder sowas.
Ja,
ich dachte,
das
was
war
ist hier los?
Unglaublich. Da musst du jetzt kaltschnäuziger, ich meine, das sagt sich so leicht, aber du musst da jetzt auf jeden Fall kaltschnäuziger in der Relegation, weil das Geschenk da mit den vielen Chancen, das kriegst du dann nicht. Ne? Also,
vor allen Dingen, ich finde die Ausgangsposition total diffizil, weil Saarbrücken gefühlt jetzt gerade Favorit ist, weil Braunschweig taumelt völlig in diese Relegation. Das ist für mich eh ein Wunder. Ich habe die vor 6 Wochen gesehen, haben die 4-2 beim HSV gewonnen. Da habe ich gedacht, was machen die eigentlich da unten? Die waren nie besser als 15. in der 2. Liga. Scherning ist ein Überlebenskünstler. Der hat, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal es doch wieder geschafft. Jetzt gibt es ja sogar Stimmen, die wissen gar nicht, ob er am Donnerstag noch auf der Bank sitzt. Und das für Saarbrücken gegen einen Zweitligisten in der Favoritenrolle in so ein Spiel reinzugehen, ich glaube, das behagt ihnen gar nicht so. Also es wäre wieder besser gewesen, es wäre so einer gewesen, vielleicht wie Fürth, wo du dann gesagt hättest, ja, etablierter Zweitligist, schwierig für uns, sehr interessant. Also man muss ja ehrlich sein, die Zweitliga-Relegation ist vom Namen her mit Braunschweig gegen Saarbrücken, 2 Gründungsmitglieder der Bundesliga, attraktiver als die Erstliga-Relegation.
Mich erinnert Braunschweig so ein bisschen an Bielefeld vor 2 Jahren, die haben noch auch am vorletzten Spieltag in Magdeburg so hoch verloren, 5-0 oder sowas, oder letzter Spieltag, also dass man sich so abschlachten lässt, war schon sehr verwundert.
Der Scherning hat nach 30 Minuten dreifach gewechselt, die waren tot. Also Nürnberg, da ging es ja um gar nichts mehr, aber die haben die wirklich auseinandergefriemelt. Und ich glaube, dass in 3 Stadien waren ja auch 3 FCS-Protagonisten. Ich glaube, Alois Schwarz war am falschen Stadion. Ich weiß gar nicht, ob der Co-Trainer oder sowas war in dem Stadion, wo Braunschweig, also in Braunschweig. Und ich weiß nicht, ob die sich jemand anderen gewünscht hätten. Also.
Ja, aber jetzt kannst du dir eigentlich nur Braunschweig wünschen. Das ist jetzt eigentlich der dankbarste Gegner.
Lass uns doch mal die FCS-Fans das einschätzen, wie sie auf die Relegation blicken. Das hat der liebe Kollege Stefan Fuckert am Samstag, der ja mit euch in Saarbrücken war, hat sich mal umgehört und gefragt, jetzt Relegation gegen Braunschweig.
Ist das schon der Fucker der Woche?
Oder? Das ist er noch nicht. Ah, okay, das ist eine Sonderausgabe.
Freitag brennt hier die Hütte ähnlich wie gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach.
Da wird der Park hier brennen. Bedingungslose Unterstützung, dann ob über 90 oder 100 Minuten, wenn notwendig.
Am Freitag hoffe ich, dass es einen Fanmarsch gibt hier in der Stadt. Und dass wir alles in die Waagschale werfen, dass das Stadion nochmal seine Energie entwickelt. So wie in der Pokalsaison und dass wir es einfach mal packen, wie das immer so schön heißt im Saarland, Schweinegeil, dieses Jahr packen wir es.
Ah, das ist schön. Wie heißt das? Schweinegeil, dieses Jahr packen wir es?
Kennst du das nicht?
Nee.
Hier, der Schweinegeil, Schweinegeil, dieses Jahr packen wir es!
Ja, da wird dem V seine schöne Frisur so leicht dahin wieder geschrien hat.
Also nochmal fürs Protokoll, Freitag ist es, ne? Dann ja. Donnerstag die andere Relegation.
Habe ich Donnerstag gesagt?
Genau, Donnerstag. Oh,
Entschuldigung.
Ist nicht, nein, ich will nur, dass die Leute
denkt nur noch an erste Liga.
Gut informiert aus unserer Folge hier rausgehen und Freitag dann das erste Spiel.
20.30 Uhr ist Anpfiff am Freitag.
Wie machen wir das eigentlich? Sind gleichzeitig, ja, nee, das geht um 19 Uhr los oder um 19.30 Uhr? Das
Pokalfinale? 19 Uhr.
Dann brauchen wir natürlich den Second Screen, ne?
Janik kümmert sich.
Schweinegeil.
Ja, wünschen, also natürlich drücken wir Saarbrücken die Daumen. Wäre andererseits natürlich aber traurig, wenn sie aus der Liga rausgehen, wobei dann käme Braunschweig zurück. Das ist auch toll, dahin zu fahren.
Also ich hätte, wir können nur gewinnen.
Ja, es ist immer, wir stehen ja so zwischen den Grenzen. Wir verabschieden ja Mannschaften und heißen wieder Mannschaften willkommen. Also
beides tolle, tolle Traditionsvereine.
Alle kommen und gehen wieder. Wir bleiben
das,
für immer.
Ist das nicht sogar Magenta. Dann auch ein Löwenduell? Sind doch beide Löwen, oder?
Saarbrücken?
Haben die nicht sogar einen Löwen?
Braunschweig sind die Löwen.
Das
ja.
Maskottchen ist ein Löwe. Das ist ein
Löwe von den Saarbrücker.
Echt?
Louis heißt er auch, glaube ich, oder? Kann das sein?
Brother Louis. Das Löwenduell. Ja, wir können nur gewinnen.
Von der großen Freude kommen wir zur großen Enttäuschung. Weggy, du warst ja in Cottbus.
Das ist ja auch mal, das ist ja auch mal eine schöne Antwort.
Das ist ein Satz, den hat man schon oft gehört.
Sie haben die Relegation dann eben verpasst, obwohl sie es in der eigenen Hand hatten und von Platz 3 in den letzten Spieltag gegangen sind. Und wir hören erstmal einen sehr, sehr enttäuschten Timmy Thiele, den du danach am Mikrofon hattest.
Ich will erstmal sagen, großes Dankeschön an Entschuldigung, also an alle. Also das war eine unglaubliche Saison. Das war ein unglaublicher Ritt. Es tut unglaublich weh. Ich bin zwar ein alter Mann, ne, aber ich glaube, das hört nie auf. Es tut so weh, weil man hat sich schon extrem gewünscht jetzt. Aber es ist nur jetzt einfach unfassbar schwer, weil mir das für uns als Mannschaft und für den Verein, für die Leute, die heute wieder hier waren, alles gegeben haben für uns. Dass wir halt es leider nicht geschafft haben, das hat uns die Saison auch so getragen, weil wir auf dem Platz alles gegeben haben für den Verein, für dieses Umfeld, für die Fans. Und die Fans haben alles für uns gegeben. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist einfach, wir kommen zurück und wir werden gemeinsam nächste Saison wieder angreifen und hoffentlich dann das große Ganze schaffen.
Boah, was für ein toller Typ, ne? Also da kommen mir selber ein bisschen Tränen in die Augen, wenn man das hört und sieht. Also wie toll, seine Emotionen so freien Lauf zu lassen am Mikrofon und würde ihn gerne in den Arm nehmen, fast schon. Du standst ja neben ihm, Veggie. Ja. Wie hast du das alles wahrgenommen?
Ich habe dann auch nach der zweiten Frage, habe ich dann irgendwann gedacht, es reicht jetzt auch, was soll der da jetzt analysieren oder sowas. Ne? Es ist mir schon, insgesamt ist mir das schon alles nahe gegangen am Samstag. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr in Cottbus. Der Pressesprecher hat sich gefreut. Da waren Leute da, die haben gesagt, du warst doch damals beim Bayern-Sieg da. 2006, glaube ich, Wilmöch-Seeböck gegen die Bayern 1-0 erzielt. Ich stand hinter dem Tor von Oliver Kahn. Und es hat sich, also das Stadion ist echt toll geworden, finde ich. Aber es hat sich sonst gar nicht so viel geändert. Die Trainingsplätze sehen noch so aus. Man fährt über denselben Zugangsweg da. Und es ist ja, ich weiß nicht, wer von euch immer in Cottbus war. Du fährst, wenn du in Berlin landest, du fährst ja 100 Kilometer südöstlich. Und du fährst ja eigentlich nur durch den Spreewald. Das ist ja nicht so, wie wenn du sonst über die Autobahn fährst, da siehst du mal eine Stadt oder so. Und ich finde es so beeindruckend, wie die in diesem Umfeld, was ja jetzt auch nicht infrastrukturell verwöhnt ist oder mit reichen, gut, Elon Musk, der baut sich jetzt irgendwas dahin oder so, aber ihr wisst, was ich meine, was die geleistet haben da in der Lausitz mit 6 Jahren Bundesliga, das ist ja eh Wahnsinn. Und wie der ganze Verein jetzt auch darauf hingefiebert hat, Stadion hat gebrodelt, die waren alle in Weiß da. Also sensationelle Unterstützung, auch wie die Mannschaft gefeiert wurde nach dem Spiel. Außer so 300, die dann beim 1-4 gehen, also das verstehe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da regnet es draußen, Hunde und Katzen, und dann laufen die auch noch weg. Was Platz 4 ist doch sensationell eigentlich. Du hast aber gemerkt, Ingolstadt habe ich in der Saison überhaupt noch nicht so gut gesehen. Das war Wahnsinn. Pele hat sich dann diesen Seitenhieb auch nicht ganz, also er hat gesagt, super, dass die so spielen, weil das für den sportlichen Wettkampf ist. Aber die wollen natürlich lieber, dass wir in der Liga bleiben, als die anderen. Ja, also sowas sollte man ja normal auch erwarten können, aber die waren richtig aufgeputscht, Ingolstadt, auch von der Atmosphäre. So Spieler wie Malone und Fröde, die fanden das geil, das hast du gemerkt. Und nach dem 1-1 habe ich gedacht, okay, es kann funktionieren. Dann kam ja auch Kunde aus Saarbrücken. Aber mit 2-1 war der Stecker sowas von gezogen. Und du hast irgendwie so gemerkt, alle so, das gibt's doch nicht. Wir schaffen es nach der Saison nicht. Es war schon traurig, muss ich sagen. Aber ich war echt begeistert. Es war schön, mal wieder in Cottbus gewesen zu sein.
Es war, also wir waren ja in Saarbrücken. Es war total spannend, so zu sehen, so, oh, wir liegen jetzt hinten, aber Cottbus tut sich auch schwer. Wir machen den Ausgleich, aber Cottbus liegt dann hinten. Es war ja alles gefühlt so parallel. Es war super, super spannend, auch so dieses Fernduell. Und dann passte ja auch das Wetter dann in Cottbus zu der Stimmungslage. Ne? Dass es auf einmal da regnet und so, Wahnsinn. Also auch dieses Interview von Thiele, ich habe das gestern mehrmals gehört. Also mir ging das auch so richtig nah. Und ich finde es toll, dass der so seinen Gefühlen so freien Lauf lässt. Das sieht man selten, sollten die Protagonisten häufiger machen.
Vor ein paar Wochen haben wir ja gesagt, wenn Cottbus am Ende Vierter wird, dann werden die auch froh, ne, und sagen, ich glaube, jetzt ist es natürlich was ganz anderes, es ist der undankbarste Platz, obwohl er natürlich auch noch zum DFB-Pokal berechtigt, was dann natürlich finanziell gut ist, aber jetzt ist da, glaube ich, erstmal so alles abgegrast fürs Erste, ne? Jetzt musst du erstmal, glaube ich, weg, dich nicht sehen, das verarbeiten, und dann ist ja die große Frage, wie sieht es da personell aus? Ich meine, Pele Wollitz hat mehrfach von fehlenden Geldern und so weiter und so fort und vielen Angeboten gesprochen. Natürlich denkt sich jetzt auch jeder, Zigerci, das sage ich jetzt einfach mal so, Top-Saison, da werden sicherlich auch Angebote kommen. Da kannst du nur hoffen, dass Cottbus da das Gros zusammenhält und dann wieder in die Spur findet. Denn das ist das, was ich vielleicht so in Rückschau im ersten Moment gedacht habe. Irgendwann haben sie sich verloren. Auch Pele Wollitz, hatte ich das Gefühl, hat sich dann immer wieder Woche für Woche in eine andere Thematik verstrickt, hat es dann wieder gepackt, dann wieder doch nicht. Also irgendwie war das ist wie so eine Zahnpastatube, wo man jeden Tag vergisst, ach, ich wollte ja noch neu, kriege ich noch was raus, dann kommt noch mal was an, aber irgendwann war es leer. Und jetzt war es leider zum falschen Zeitpunkt leer. Und ja, Leere ist, glaube ich, das große Wort, was da drüber hängt. Aber wenn ich gerade zugehört habe, wie Veggie da gesprochen hat über Cottbus und dann durch den Spreewald und damals Bundesliga und so, dann muss ich sagen, freue ich mich, dass Cottbus nächste Saison wieder angreift, dass wir vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen. Und vielleicht schaffen sie es ja wirklich in eine jetzt erst recht Mentalität, dann doch wieder für Furore zu sorgen.
Ja, ich glaube, die Worte von Timmy Thiele darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Das war jetzt keine Ansage an die Meisterschaft nächstes Jahr, sondern ich glaube, für Cottbus ist es völlig okay, wenn man in der dritten Liga sich etabliert, ne, und irgendwann mal vielleicht einen Schritt weiter geht. Aber die dritte Liga ist für diese Region, glaube ich, einfach Gold wert.
Definitiv, und ich bin durch diesen Gang durchgegangen, den gab es damals noch gar nicht, weil es die Tribüne so gar nicht gab. Ich habe immer noch gedacht, vielleicht kommt Ede Geier hier ums Eck. Wahnsinn, sie spielen ja auch den Geier vorne, spielen sie ja als Lied. Ich glaube, dass es nächstes Jahr darauf ankommt.
Was ist das? Also
ja, hier diesen Schlager mit Weiß der Geier oder weiß er nicht.
Ach, das stimmt.
Ja,
ja, klar. Weiß er oder
weiß er nicht, ganz egal, ich liebe dich.
Wolfgang Petris.
Ja, ja, genau. Habe ich immer geliebt. Ich weiß nicht, wir haben ja vor dieser Saison gesprochen, das wird für Cottbus gar nicht so einfach, sich dazu in dieser Liga zu etablieren. Ich finde, so eine Saison wie jetzt, das ist schon natürlich auch eine Hypothek fürs nächste Jahr, weil einerseits wachsen die Ansprüche, die weiß nicht, wie die Mannschaft aussieht, du musst erstmal die Enttäuschung über den Sommer verkraften. Ich wünsche ihnen, dass sie schnell auch in der neuen Saison Fuß fassen, dass du gar nicht mit unten liebäugeln musst und sowas. Aber wenn ich dann einem zutraue, auch die Kraft wieder aufzubringen, du hast gerade gesagt, er hat viel versucht. Ich glaube, Pele hat aber auch gemerkt, dass der ein oder andere beim Blick auf die Tabelle, das ging Mainz in der Bundesliga ja auch so, dass der Kopf schwer wurde. Sie haben, glaube ich, in den letzten 14 Spielen in Anführungszeichen nur 14 Punkte geholt. Aber der ist natürlich schon ein Garant dafür, auch wieder, ja, wie soll man das sagen, wieder Energie zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie die den auch gefeiert haben nachher und die Mannschaft. Also ich glaube, da ist jetzt auch keiner dankbar oder vermessen, sondern es war eher so, ach, das war echt ein schöner Traum. Schade, dass wir daraus jetzt aufgewacht sind.
Der Traum war natürlich deswegen auch so groß und konkret, weil in den Vorjahren ja die anderen Aufsteiger vorgemacht hatten, dass man den Durchmarsch schaffen kann. Wenn das nicht passiert wäre, weiß ich, was das mit der Enttäuschung jetzt machen würde, aber ne, weil man gesehen hat, es klappt, als Aufsteiger können wir direkt durchgehen und man war so nah dran da musste erstmal wieder hin zurückkommen. Aber gucken jetzt auf den Tabellenkeller, da gab es dann noch die Entscheidung, dass Borussia Dortmund absteigt in die Regionalliga, weil sie eben in Saarbrücken verloren haben.
Das war absehbar. Ja. Und jetzt auch ganz ehrlich, mit 11 Ausfällen, dann am Ende noch 3 gelb gesperrt, muss man sagen, Chapeau, wie Dortmund sich da präsentiert hat in Saarbrücken. Da war dann aber irgendwann auch klar, das ist jetzt hier vorbei. Mike Thulberg, habe ich schon vorher gesprochen, der hat sich diesem Verein, ja, mit allem, was er hat, angeschlossen. Den trägt er, hat er mehrfach gesagt, im Herzen. Er geht mit in die Regionalliga. Es wird aufgebaut mit neuen, frischen, jungen Talenten. Am Samstag hätte er auch gerne 2 15-Jährige schon eingesetzt, was aber nicht durfte. Also der kennt natürlich als ehemaliger U19-Coach da alles, was da talentiert ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite für die Dortmunder dann ein Restart, auf der anderen Seite eine Katastrophennachricht für die Regionalliga West, für Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln etc. pp. Die wissen jetzt natürlich, das geht nur über BVB 2 und das sollte dann schon mit dem Teufel zugehen, dass die mit den Möglichkeiten nicht schon wieder dann auch wieder zurückkommen. Ne?
Ich finde es vor allen Dingen so ein bisschen, also ich brauche keine zweiten Mannschaften in der Liga, habe ich immer gesagt, aber Dortmund mit diesem Stadion Rote Erde, auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die da war und immer auch interessante Jungs, die da gespielt haben, war mir dann schon eigentlich am liebsten davon, wobei ich sage, also Hut ab vor Stuttgart, wie die das gemacht haben, ja. Hut ab auch vor Hannover, wie die, obwohl die schon abgestiegen sind, was die in der Rückrunde noch für Ergebnisse geholt haben.
Haben noch Sandhausen überholt.
Ja, ja, klar. Ja. Dortmund hätte ich nicht gedacht, die schienen ja gerettet eigentlich vor 6-7 Spieltagen und am Ende war dann selbst auch so eine junge Mannschaft, wo du denkst, da hängen jetzt keine Existenzen dran und so nervlich auch irgendwann nicht mehr in der Lage, das zu drehen. Und das Entscheidende war halt gegen Stuttgart. Am Samstag ehrenvoll verloren, aber da war nichts mehr aufzuhalten.
Ja, bei Stuttgart war es ja schon so, dass sie dann, also die haben es ein bisschen anders angegangen als der BVB. Die haben 44 Spieler eingesetzt, gegen Dortmund 2 haben dann auf einmal Castanaras, Nartey, also super viele Profis auch gespielt. Der BVB hätte auch in diesem Spiel gerne mehr Profis eingesetzt, aber aufgrund der Verletzungsmisere in der ersten Mannschaft haben sie halt nicht die Leute wie Duranville bekommen. Ja, letztendlich haben sie es dann selbst verschuldet. 5 Niederlagen am Ende sind dann einfach zu viel hinten raus. Jetzt haben wir nächstes Jahr Stuttgart 2. Glückwunsch an den Waldhof, der hat es gepackt. Das muss man ja schon, also wenn du am letzten 3 Spieltagen dann Dresden besiegt und Cottbus, dann hast du es schon auch irgendwo verdient. Große Frage ist jetzt natürlich, ob der Trainer bleibt, Dominik Lavogga.
Sie haben in Bielefeld auch wirklich ein gutes Spiel wieder gemacht und ich habe lange mit Dominik Lavogga gesprochen danach. Der war sowas von erleichtert, das war schon krass, was bei denen abgefallen ist, auch bei Cello Segert und so. Und er hat natürlich überhaupt nicht durchblicken lassen, ob er bleibt oder nicht, aber zwischen den Zeilen schon. Und ich glaube, er bleibt.
Ich finde es auch ganz schwierig zu kommunizieren, weil er hat ja eigentlich Vertrag bei Regensburg. Da muss ja dankbar sein. Das ist mein neuer Arbeitgeber. Eigentlich hat er sich für diese Aufgabe auch verschrieben. Jetzt hast du aber diese andere Situation. Wie kommunizierst du das nach außen?
Aber er persönlich kann ja nur gewinnen. Er hat den Waldhof gerettet. Also er hat auf jeden Fall eine Visitenkarte in einer schwierigen Situation dagelassen. Entweder er macht da weiter oder er macht das in Regensburg. Er ist ja noch so jung, er kann sich da ein bisschen entwickeln. Also er ist auf jeden Fall ein Gewinner.
Haben die überhaupt schon einen für die dritte Liga, Regensburg? Nee, ne?
Nee, auch noch nicht.
Ja, könnte ja auch da nochmal eventuell interessant werden.
Das ne? ist es halt. Ja.
Also theoretisch, wenn er Vertrag hat und die sagen, du kommst nicht nur zu uns, sondern du machst auch das Drittligateam, kann ich mir vorstellen, macht er das, weil der Jan wird sicherlich um den Aufstieg mitspielen oder zumindest die Ambitionen haben. Und beim Waldhof gibt es, glaube ich, zwei Geschichten. Die erste ist, wir haben es ja auch alle überrascht zur Kenntnis genommen, da kommt jetzt ein Junger, der die dritte Liga gar nicht oder den deutschen Fußball mehr oder weniger gar nicht so kennt, haben die sportliche Führung nochmal einmal auf links gezogen. Ich habe das nicht erwartet, das sage ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen mit den Gegnern habe ich gedacht, gut, dann war es das jetzt für den Waldhof. Sie haben sich gerettet, Gratulation dazu. Auf der anderen Seite haben sie sich jetzt mal wieder gerade so gerettet. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, das war jetzt der letzte Schuss vor den Bug sozusagen. Also wenn sich da jetzt nicht grundsätzlich was ändert, dann ist es dann irgendwann auch so weit, dass sie unterm Strich landen, das muss man schon sagen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, mit der neuen sportlichen Führung, mit dem, ihr lacht alle, ja, mit der Euphorie und sowas, ja, können wir abklippen und nächste Saison ist dann wieder der gleiche Scheiß, aber ich habe das Gefühl, jetzt herrscht Demut da. Beim Waldhof.
Das ist die große Frage. Ich habe auch mit Cello Segert darüber gesprochen nach dem Spiel und der hat auch gesagt, ja klar, ist jetzt zum zweiten Mal in Folge sind wir da von der Schippe gesprungen. Wir brauchen einfach irgendwie insgesamt mehr Ruhe, um arbeiten zu können. Und er hat sich auch gewünscht, Dominik Lavogga, der hat doch jetzt die Rettung geschafft, warum sollte man ihm nicht die Chance geben, weiterzumachen? Aber wie ihr sagt, die Entscheidung trifft jetzt erstmal Regensburg. Ne? Die müssten von dem Vertrag zurücktreten und sagen, okay, wenn ihr das wollt, dann suchen wir eine andere Lösung.
Ich gehe mal davon aus, da geht es auch um Ablöse. Ich meine, die 50.000, die nehmen die sich nochmal in Regensburg, oder? Du hast ja einen guten Draht nach Regensburg, kannst ja nochmal nachfragen, oder?
Mach ich, ja.
Aber deine Prognose gerade können wir abklippen und in der kommenden Saison ist es dann wahrscheinlich wieder genauso. Bringt uns zu den Prognosen, die wir vor dieser Saison getroffen haben. Wir haben ja Anfang der Saison auch immer wild spekuliert, wer wo landet. Und wir spulen nochmal kurz zurück und hören uns nochmal ein paar Prophezeiungen aus dieser Runde an. Das war zu Beginn der Saison.
Das ist ja nicht jetzt schon.
Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, die Viktoria geht runter.
Dann hast du mit Mennel, Barilla, Pepic, Taschi, Stefaniak und Bär hast du wirklich sehr erfahrene Spieler. Also lege ich mich am zweiten Spieltag schon fest. Aue für mich bis zum Schluss Kandidat für ganz oben.
Mannheim ist für mich, ist das ein Geheimfavorit? Keine Ahnung, aber für mich ist das schon so eine Mannschaft, die richtig oben angreifen wird.
Der FCI, der kommt jetzt. Ich habe auch Pascal Testroth als Torschützenkönig getippt mit den Möglichkeiten, die der FCI da hat. Ich glaube, der führt dazu, ich sage, Ingolstadt steigt auf.
Na gut,
warum kommt von Tobi nichts?
Weil der hatte alles richtig. Du zwei Fehlprognosen.
Da haben wir nichts gefunden. Tobi hätte sich immer bedeckt.
Aber wir hatten ja auch ein paar richtige Sachen. Yannick hat immer gesagt, Bielefeld steigt auf.
Ja. Und Dresden, Dresden halt, ja, das muss ich mal sagen.
Dresden hat man sich aber auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man das behauptet.
Aber hat Aue nicht bis zum Schluss oben mitgespielt?
Viktoria Köln haben wir uns schon frühzeitig für entschuldigt. Die beste Saison, ne? Oder?
Die beste Saison. Genau. Ja. Das hat Olaf Janssen nochmal schön abgeschlossen. Auch der SC Fair mit Bestleistung.
57 Punkte. Aber ganz ehrlich, Olaf Janssen hat sich das nochmal angeschaut und dann gedacht, okay, hier bin ich also ab nächstes Jahr in Sandhausen.
Hui. Und ein Fluch hat sich fortgesetzt in der dritten Liga und zwar beim Thema Torjäger der Liga. Das ist nämlich in dieser Saison der hier.
Kaya! Doppelpack, Tor Nummer 20, Fatih Kaya! Und Fatih Kaya kann den Karton schon mal rausholen für die Torjägerkanone.
Ich habe an mich geglaubt, meine Familie hat an mich geglaubt und ich wusste, dass es in mir steckt. Klar habe ich auch darauf gewartet, dass mal die Explosion kommt und ja, dieses Jahr hat es gut geklappt.
Und schon wieder kommt der Torschützenkönig der dritten Liga nicht aus einer Mannschaft, die am Ende aufsteigt. Das hatten wir zuletzt bei Marvin Poirier und Karlsruhe, ist das richtig?
Genau.
Ja. Unter Alois. Aber kann man das mal, ich meine klar, nicht aufsteigt, aber kann man das mal umrechnen? Die 20 Tore, wenn man die abziehen würde beim SVW in Wiesbaden, steigen die dann ab oder wie sieht es da aus?
Ja gut, das kannst du ja fast bei jedem Team dann sagen, ne, wenn du den Top-Torjäger abziehst.
Ja,
außer bei Saarbrücken, die haben ja keinen.
In dem Fall aber, weil Wien Wiesbaden natürlich weit unter den eigenen Erwartungen gespielt hat. Aber Gratulation. Ich glaube, der hatte sogar unter der Saison auch mal so einen Hänger.
Ja, total. Ja. Der hat, glaube ich, mal 11 Spiele nicht getroffen.
Richtig. Also stell dir das mal vor, wo das hätte enden können. Und er sagt ja auch, die Eltern sind stolz, also Fatih und Mutti Kaya sozusagen.
Ich hatte Testroth noch am Mikro. Der hat seinen 200. Scorerpunkt gemacht in der Liga, weil ich gesagt habe, warum hast du nicht selber geschossen? Klar, also es war ein schwierigerer Winkel, aber rüberzulegen, das hatte dann auch was. Und er hat die Kaltgetränkefrage von sich aus schon beantwortet. Das fand ich meinen größten Erfolg in dieser Saison.
Ist ja immer wieder tragisch, wie am letzten Spiel die ganzen Spieler dann verabschiedet werden. Also bei Testroth wissen wir ja wirklich nicht, ob er weitermacht. Ne?
Naja, tragisch ist was anderes.
Ja, aber ich finde schon, also
traurig.
Aber der geht doch nach Aue, ja. Oder nicht, oder?
Keine Ahnung, wo er hingeht. Also
Also er wird also auf jeden Fall weitermachen.
Es wirkt in den letzten Wochen schon sehr so, als ob er sich ein bisschen anbieten möchte, hier noch ein Jahr, weil ich möchte schon irgendwo in den Geschichtsbüchern stehen, vielleicht auf Platz 2 in der Torjägerliste und so weiter. Wer ja noch aufhört, ist Markus Schwabel, der sich ja gestern bei Instagram auch dann gefühlt verabschiedet hat, ist natürlich auch mit 326 Drittligaspielen, ist schon eine, echt eine Marke. Ne?
Na, er hört nicht auf, die Regionalliga-Saison spielt er noch.
Ja,
er hört
auch ja von der dritten Liga. Wir sind ja
es
hier.
Gibt für Jannik nur eine Liga.
Ja. Also, er hat zu mir gesagt letzte Woche, er kann mit dem Abstieg nicht aufhören. Er hört, er spielt noch
aber,
diese Regionalliga.
Aber es ist aber auch völlig legitim, dass für Jannik damit der Fußball aufhört.
Genau, natürlich. Richtig. Ja. 326 Spiele in dieser Liga, nur drei haben mehr. Deswegen,
wer denn?
Darum geht es ja am Ende. Wie heißt er denn nochmal? Der Müller?
Robert Müller.
Hat er gerade Alf Minzel überholt.
Ja. Ja.
Bei den Löwen gab es auch einen Abschied. Marco Hiller wurde verabschiedet. Auch total emotional. Und es wird natürlich jetzt schon wild spekuliert, was haben die Löwen in der kommenden Saison drauf. Denn Florian Niederlechner ist ja jetzt auch fix. Da gab es auch eine Vorstellung und der wurde dann nach was ganz, ganz Wichtigem gefragt.
Hast du dir auch schon ein Magenta Sport-Abo organisiert oder hattest du schon eines?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Account von Vitus Eicher hergenommen, weil der hat und da habe ich mir natürlich jetzt fast alle Spiele angeschaut. Muss ich schon holen, natürlich auch für meine Eltern dann, wenn sie nicht im Stadion sein können oder für meine Frau, den werde ich mir dann schon holen.
Und jetzt müsste es eigentlich kommen, Jannik Bakic mit dem Gutschein für Florian Niederlechner für ein Magenta-Sport-Abo.
Mit dem Voucher.
Den hast du doch seit Jens. Schon alles vorbereitet.
Den hast du doch seit Jens Keller-Zeiten. Hast du die Dinger.
Wir haben von Jens den Gutschein zurückbekommen
ja.
Und geht jetzt raus nach München.
Sehr gut. Und ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann spielt nächste Saison Gabor Kiray im Tor bei den Löwen, oder? Die Jogginghose kommt zurück.
Also ich meine, mit den beiden vorne drin, man will jetzt die Erwartungen nicht noch höher machen, aber das ist ja Wahnsinn. Also Volland und Niederlechner als Sturm.
Wenn das funktioniert, vor allen Dingen das Geile ist, die verdienen ja gar nicht so viel Geld. Na, es ist jetzt nicht so, dass da nochmal einer kommt oder zwei, die da abgreifen oder sowas.
Die machen es, weil sie Bock haben.
Die machen es, weil sie Bock haben. Und genau das ist das, was mir so gefällt. Und
aber
ich freue mich.
Für beide Spieler ist es natürlich auch ein Risiko, weil alle denken, die kommen aus der Bundesliga, die müssen doch beide mindestens 15 Tore machen. Das ist auch nicht immer ganz ungefährlich, weil die Abwehrspieler haben natürlich auch richtig Bock auf die.
Also ich finde erstmal dieser Trend, dass ehemalige oder Bundesligaspieler zurückkommen zu ihren Herzensvereinen in die dritte Liga, finde ich super. Also gerne mehr davon. Bei Niederlechner ist es ja so, der ist ja voll im Saft. Ne? Der hat ja gefühlt 30 Zweitligaspiele gemacht. Also ich glaube schon, dass der richtig performen wird. Bei Volland weiß ich nicht ganz so sehr.
Meine Prediction: Niederlechner wird Torschützenkönig und Volland wird ihm die meisten Tore aufgelegt haben. Das kannst du jetzt hier abklippen, weil das, wenn du darüber nachdenkst, wenn die fit sind, vorne Niederlechner und Volland um ihn herum, das ist schon hohe Qualität.
Wie viele A-Länderspiele hat Volland?
Zwei?
16.
16? Oder zwei Tore?
Jannik gewinnt den Preis 15.
Ah.
Wie viel A-Länderspiele hat Niederlechner?
Moment. Null.
Und Marc Uth?
Eins.
Ja. Grüße. Gestern die Karriere beendet mit einem Tor.
Hat den FC in die Bundesliga
und zur Meisterschaft. Ja.
Ut.
Ist Lida noch da?
Weiter im Text.
Ja. Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast.
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche kommt heute wieder aus der Community und ihr könnt uns auch über die Sommerpause natürlich weiter Fragen der Woche einschicken. Die Nummer unseres 4:3-Handys steht in den Shownotes und das hier ist dann jetzt die Saisonabschlussfrage im Prinzip schon, ne?
Ja, nächste Saison haben wir keine Zeit für ein Quiz.
Nächste Woche.
Nächste Woche meine ich, ja.
Gut, also hier die letzte Chance für uns nochmal zu punkten.
Hallo liebes 4:3-Podcast-Team, hier spricht der Bennett aus Münster. Sportliche Grüße nach Köln zu euch ins Studio. Ich habe die Frage der Woche für euch. Und zwar, welcher einzige Verein aus dem Sauerland war jemals im Profifußball aktiv? Kurzer Hinweis, sowohl Roger Schmidt als auch Peter Vollmann waren in diesem Verein aktiv. Grüße.
Boah, darf ich das beantworten, weil ich es weiß?
Ja, du bist doch aus dem Sauerland.
Ja, Rot-Weiß Lüdenscheid natürlich.
Ja, stimmt. Also, am Natterberg, nicht so
Nattenberg.
Stark. Nattenberg, aber
genau.
Gut. Ja.
Ich glaube 78 bis, weiß nicht, 2-3 Jahre waren die bestimmt in der zweiten Bundesliga. Ja. Nord war das Jahr dann damals noch.
Lüdenscheid.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Du hast doch auch mal so einen kleinen Verein erzählt, den in der zweiten war, wenn wir da durchfahren. Salmrohr oder was?
Ja, FSV Salmrohr bei Trier. Ja.
Aufstiegstrainer Klaus Hilpert übrigens.
Ah, Räuchel Hilpert.
Röchel.
Das ist Stromberg.
Aber der war doch im Bochum später in
der Legende. Genau, der Bochumer Klaus Hilpert.
Geil, ich bin voll begeistert.
Rot-Weiß-Liebenschein. Stark. Also, aber wenn er das nicht weiß, stark, als Sauerländer des Jahres 1998,
dann muss man bis 2014. Genau. Ja, Nattenberg oder Natterberg?
Nattenberg.
Nattenberg, okay. Ja. Brauchen wir jetzt noch die Antwort oder?
Ach so, stimmt.
Wenn die das kommt jetzt noch, nicht
wenn stimmt. Wenn das jetzt nicht stimmt, ist peinlich. Dann schneiden wir es raus. Also hier ist die Antwort.
So, die richtige Antwort lautet Rot-Weiß-Lüdenscheid.
Wahnsinn.
Ich hoffe, die Frage hat euch Spaß bereitet. Ich tippe auf Thomas Wagner, dass er die Frage richtig beantwortet hat. Macht weiter so mit dem Podcast. Ich höre ihn wirklich jede Woche sehr, sehr gerne. Alles Gute, ciao.
Geile Frage, muss man sagen. Übrigens, die vom letzten Montag habe ich abends vor der Glanzparade Buschi gestellt mit dem Basketball. Und der ist ja nun wirklich die Nummer. Der hat gesagt, hä? Wer soll denn das gewesen sein? Dann hat er gesagt, Osnabrück könnte sein, war aber völlig erstaunt, dass die damals im Finale waren. Und 60 wusste er nicht. Also wir haben schon anspruchsvolle Fragen hier.
Man muss ja auch grundsätzlich mal sagen, vielleicht ist ja gerade kurz die Zeit, das geht ja uns allen, was wir für tolle Nachrichten bekommen von den 4:3 Hörerinnen und Hörern bei Instagram und so weiter und so fort. Vor allen Dingen finde ich das sehr beeindruckend, wenn wir es mal nicht Montag schaffen, sondern dann Dienstag aufgezeichnet haben. Dann ist irgendwann um 11.30 Uhr, gucke ich dann da ins Postfach, sind 20 Leute, die schon nachgefragt haben, wo ist denn die Folge?
Kriegst du von Hörern?
Und Hörerinnen.
Ja, ich nur Hörerinnen.
Nee, also deswegen Dankeschön an alle, die uns immer hören, die fleißig mitmachen, die dafür gesorgt haben, dass wir immer noch ungeschlagen sind in der Frage der Woche.
Einen haben wir verloren.
Da kann ich mich nicht dran erinnern. Gerne weiter so, tolle Community.
Ja, die Nachrichten sind alle toll, die ihr schickt, auch von ihm hier.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch, denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch, hier kommt der Fucker der Woche.
Unser Content-Creator, Stefan Fuckert, im E-Auto durch die dritte Liga, immer auf der Suche nach dem nächsten Blödsinn. Der kann seriös, kann aber auch, sagen wir mal, Fiktion und Satire. Er kümmert sich in der aktuellen Ausgabe nämlich mal um das, was jetzt nach der Saison passiert. Mannschaftsfahrt nach Mallorca. Da werden, glaube ich, einige Drittligisten vor Ort sein und er weiß schon, was passiert.
Buenos dias, Tobias. Hier ist der Inselradio Live-Ticker. Dresden, Cottbus, Rostock sind schon da. Ziel, die Schinkenstraße trocken trinken, bevor Bielefeld und Saarbrücken nachkommen. 6.30 Uhr, Thomas Stamm auf der Morgenrunde. Er traut seinen Augen nicht. Energiekraftpaket Timmy Thiele hat die Zimmerkarte im Hotel Playa Golf vergessen und klettert dank Räuberleiter von Dynamos Niklas Hauptmann über den Balkon ins Zimmer. Aufsteigende Tendenz. Cottbus vor Dresden. Ein altes, schönes Gefühl. 7 Uhr. Feueralarm im Hotel Niagara. Hansa-Wikinger Sigur Horgen will die Partynacht in der Sauna ausschwitzen. Beim Wodka-Aufguss gibt's eine Stichflamme. 7.15 Uhr. Alemannia-Coach Heiner Backhaus rennt mit einem Urschrei minimals bekleidet ins Mittelmeer. Morgenritual. Die Guardia Civil zeigt glattrot, Playa-Verbot, Höchststrafe. 7.30 Uhr. In Deutschland läuft der Check-in. Rüdiger Ziel fliegt nach dem Paderborn-Saar-Luis-Desaster die Maschine dieses Mal selbst. Güschmi regelt als Steward die flüssige Bordverpflegung. Kai Brünker war zu spät am Check-in und reist mit dem Panzer nach. 8 Uhr. Pille Wollitz reklamiert bei Helmut die Qualität seiner Rolex, die er am Vorabend verhältnismäßig günstig erworben hatte. 10.45 Uhr. Hektik nach der 5. Runde im Bamboleo. Alle wollen pissen, aber die Toiletten sind gesperrt. Hansa hatte am Vorabend einen Mannschaftsabend mit den Fans. Die Renovierung läuft über Daniel Brinkmanns Haftpflicht. 12 Uhr. Saarbrücken und Bielefeld treffen ein. Mitch Kniat befiehlt per Megafon bedingungslose Offensive an der Theke. 15 Uhr. Arminia wird der Trip spätestens jetzt zum Verhängnis, als sie an der Theke auf die zügellose DSF-Traditionsmannschaft um Thomas Wagner trifft. Nur die Intervention von Fabi Klos kann verhindern, dass Joel Grodowski eine ganze Säule Yerbas auf Ex trinken muss. 17 Uhr. Sternstunde von Yannick Barkic. Er darf die technische Probe von Mia Julia im Megapark leiten. Unter lautem Gegröle der frisch gebackenen U32-Mittelrheinmeister von Fortuna Köln. So. Ab jetzt bleibt alles in Malle, was in Malle passiert. Alle Geschichten sind selbstverständlich frei erfunden. Hasta luego, gute Nacht, schöne Sommerpause, ihr Ballermänner.
Das war der Fuckert der Woche.
Der Fuckert der Woche wurde präsentiert von E-Autos. E-Autos, weil es nicht immer schnell gehen muss.
Sensationell.
Fuckert natürlich nicht auf Malle, geht nicht mit dem Auto.
Ne? Fähre.
E-Fähre.
Ach Mensch, Stefan Fuckert.
Vielen Dank.
Auch für mich ein Gewinner dieser Saison.
Ja.
Absolut.
Auf meine Newcomer der Saison.
Muss man sagen. Gratulation.
Ja, hat das auch am Samstag hervorragend gemacht. Tränen über Tränen in Saarbrücken und hat immer die Ruhe bewahrt.
Ja, ja. Und du hast es hervorragend gemacht.
Nein.
Doch, hinten raus, Jakob und Güschmi. Jakob und Güschmi, Wahnsinn.
Das muss man sagen. Wer das nicht gesehen hat, bitte einfach jetzt auf Magenta noch auf die Plattform sich das Ende anschauen. Sebastian Jakob als Überraschungsgast für Julian Günther Schmidt. Tolle Worte und dann weinen beide live bei Magenta.
Da hast du einen großen Fernsehmoment kreiert.
Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich finde schon bemerkenswert, wie viele dann doch geweint haben. Nicht nur in Saarbrücken, also auch Timmy Tiete. Das ist so, das geht einem wirklich, wirklich nah. Und ich finde toll, dass wir das so abbilden können auch bei Magenta. Das ist schön.
Meinst du nächste Saison mehr Tränen?
Mehr Tränen, ja, mehr Tränen.
Schon trinken wir eigentlich am Hinflug am Freitag schon genauso viel, wie das gerade Fuckert avisiert hat?
Genau, apropos großer Fernsehmoment. Bevor wir auf den Höhepunkt zu sprechen kommen, erstmal noch der Finaltag der Amateure am kommenden Samstag. Die Endspiele im Landespokal, da wird Yannick auch wieder Gänsehaut, also die gute Gänsehaut.
Ja, ist geil. Also ich habe jetzt gestern mal geguckt, wie viele Drittligisten oder kommende Drittligisten mit dabei sind. Ich glaube, ich habe mich sogar vertan bei der Zeit. Es sind, glaube ich, 11 insgesamt. Viele direkte Duelle auch, ne? Also Duisburg-Essen, Lok spielt gegen Aue, finde ich auch total besonders.
Köln-Aachen.
Köln-Aachen, das der Höhenberg brennt.
Letztes Spiel von Olaf Janssen.
Genau.
Ich befürchte, dass Yannick am Samstag die Abfahrt ins Olympiastadion verpasst, weil er am Tag der Amateure festhängt am Fernseher.
Ja. Beginnt ja schon relativ früh.
Um 12.30 Uhr, glaube ich.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Nur Bielefeld kann nicht. Die spielen den Donnerstag danach gegen Lotte, weil Bielefeld Termine hat am Samstag. Und damit sind wir doch beim Wochenende.
Ja, wir fliegen.
Wir fliegen am
Freitagmorgen. Dann gönnen wir uns Berlin, dann gönnen wir uns dieses Endspiel, drücken dann natürlich unserem Magenta-Sportexperten Daniel Flottmann, auch wenn wir aus gegebenen Anlass in den ersten 10 Minuten den Support einstellen werden. Das allerdings klären wir privat mit Daniel Flottmann. Wieso, weshalb, warum?
Wir stellen uns mit dem Rücken.
Genau, ist ein Insider. Ich sage nur Trikotgate.
Trikotgate.
Ja.
Nee, wir kommen einfach 10 Minuten später ins Stadion.
Genau, ja. Aber dann richtig und dann Samstag. Wir versuchen natürlich Content ohne Ende zu sammeln. Thomas Wagner wird mit dem Mikrofon überall durch Berlin laufen, das hast du versprochen.
Moment, ich komme mit, um Bier zu trinken als Ambassador.
Du hast doch zwei Hände.
Ja, klar. Aber ja gut, wir werden gucken, dass wir Content machen, versprochen.
Ja, Hashtag 4 fahren nach Berlin. Unter diesem Hashtag werdet ihr alles finden. Also wir werden es natürlich im Internet bei Social Media versuchen abzubilden.
Ist das unser Hashtag, ja?
Habe ich jetzt mir mal so gedacht.
Vier fahren. Und am Sonntag gibt es dann die Folge, ne?
Pokalspezial.
Ja. Ja, werden wir am Sonntagmorgen aufzeichnen, irgendwo, wo ein ruhiges Plätzchen ist. In irgendeinem Hotelzimmer wahrscheinlich.
Freue ich mich. Also morgen im Sinne von was, wie viel Uhr denn? Naja, weil es wird ja schon sehr spät Samstag.
Bevor der Zug dann zurückfährt, der dann über Bielefeld und zurück nach Köln bringt. Und falls Bielefeld den Pokal gewinnen sollte, was ja durchaus möglich ist, steigen wir in Bielefeld natürlich aus und gucken uns das auch noch an. Ne?
Ja. Und auch dort sammelt Thomas Wagner dann Content. Unser Content-Creator. So, und jetzt müssen wir weg. Na? Jetzt muss ich weg.
Ja.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp für die Sommerpause. Und zwar von dem geschätzten Kollegen Gregor Rühl. Der hat einen schönen Podcast gemacht über den FC Erzgebirge Aue. Heißt Der Schacht, kann man ab Dienstag hören. Ich durfte schon die ersten beiden Folgen hören. Es ist mega interessant. Er stellt den Verein Erzgebirge Aue vor, aber vor allem auch nochmal die Region. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie so ein Verein, so ein kleiner Verein, eine ganze Region verkörpert. Ich habe echt nochmal sehr, sehr viel gelernt. Toll erzählt in einer Dokumentation. Kann ich nur jedem Fan ans Herz legen. Nicht nur Aue-Fans, sondern vor allem auch Drittliga-Fans, die dann eben nach Aue fahren, um einfach so die ganze Region nochmal
kennenzulernen. Kommt der blaue Engel vor?
Noch nicht, aber zum Beispiel der Name Harald Motes ist mir hängen geblieben. Ich habe sehr viel über die Wismut gelernt, deswegen hört euch das an.
Kann nicht spoilern.
18.000 Einwohnerstadt, bemerkenswert.
Aber wenn man reinfährt, sehr schön, muss ich sagen. Ich war einmal da und das hat mir sehr gut gefallen.
Gut, dann haben wir es. Vielen Dank nochmal für eure Treue, für euer Zuhören. Wir freuen uns auf die kommende Saison. Vielen Dank nochmal an die Alemannia aus Aachen für das leckere Geschenke, für die leckeren Printen. Und wir hören und sehen uns am kommenden Wochenende in Berlin.
Grüße nach Lüdenscheid.
Und wünschen uns allen eine schöne Woche.
Ja, wir hätten ja Peter Vollmann anrufen können, so als Joker.
Können wir auch mal machen. Ja?
Machen wir nächstes Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Getränke in die Hand.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4
3:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Servus, liebes Magenta Sport-Team. Vielen, vielen Dank für das Abo. Freut mich unheimlich. Sehr, sehr dankbar. Wir sehen uns eh bald, gell? Bis dann, euer Flo. Servus, ciao.